Wir feiern diesen Gottesdienst im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Unsere Hilfe steht im Namen des Herrn. Ich begrüße Sie ganz herzlich zum 20. Sonntag nach Trinitatis mit dem Wochenspruch: Es ist dir gesagt, Mensch, was gut ist und was Gott, der Herr, von dir fordert, nämlich Gottes Wort halten, Liebe üben und aufmerksam mitgehen mit dem Gott, der dir seinen Weg bahnt. Im Heft stand heute, dass der Herr Ehlich spielen wird. Der hat leider seinen Wirkungskreis hier in Iserlohn aufgeben müssen. Und deswegen begrüße ich ganz herzlich den Chor Rise Up, der ganz spontan eingesprungen ist und heute diesen Gottesdienst begleiten wird. Ich wünsche uns einen gesegneten Gottesdienst.
Aufstellt, können Sie schon mal den Psalm aufschlagen unter 752.2. Lassen Sie uns im Wechsel miteinander sprechen. Öffne mir die Augen, dass ich sehe die Wunder an deinem Gesetz. Meine Seele verlangt nach deinem Heil. Ich hoffe auf dein Wort. Wenn dein Gesetz nicht mein Trost gewesen wäre, so wäre ich vergangen in meinem Elend. Lasst uns vor Gott unsere Schuld bekennen. Ja, Herr, ich möchte, dass du die Mitte meines Lebens bist. Ich möchte, dass mein Wille zurücktritt hinter den deinen. Ich möchte ein Mensch sein, den dein Geist erfüllt. Und ich möchte auch im Glauben stark sein. Aber dann denke ich, es soll mich nichts kosten. Und das ist die Not. Erlöse uns, Herr, damit wir nicht mehr um uns selber kreisen, sondern dir in der Liebe begegnen, die uns verwandelt. Christus spricht: Das ist mein Gebot, dass ihr euch untereinander liebt, wie ich euch liebe. Nicht ihr habt mich erwählt, sondern ich habe euch erwählt, dass ihr hingeht und Frucht bringt und eure Frucht bleibt. Vater im Himmel, wir danken dir für die Gaben, die du uns in deiner Gnade anvertraut hast. Zeit und Leben, Familie, Freundinnen und Freunde, Kinder und Träume. Lass uns in allem das Staunen nicht verlernen und das Geheimnis deiner Größe stets neu erahnen. Sende deinen Heiligen Geist, damit wir nicht auf die Ordnungen fixiert bleiben, sondern auf die Liebe, die stärker ist als der Tod. Lass uns mit erwartungsvoller Offenheit leben, heute und alle Tage, bis zu dir in Ewigkeit.
Ich lese für Sie aus dem 10. Kapitel des Markus-Evangeliums, die Verse 2 bis 9. Pharisäer traten zu Jesus und fragten ihn, ob ein Mann sich scheiden dürfe von seiner Frau, und sie versuchten ihn damit. Er antwortete aber und sprach zu ihnen: Was hat euch Mose geboten? Sie sprachen: Mose hat zugelassen, einen Scheidebrief zu schreiben und sich zu scheiden. Jesus aber sprach zu ihnen: Um eures Herzens Härte willen hat er euch dieses Gebot geschrieben. Aber von Beginn der Schöpfung an hat Gott sie geschaffen als Mann und Frau. Darum wird ein Mann seinen Vater und seine Mutter verlassen und er wird an seiner Frau hängen und die zwei werden ein Fleisch sein. So sind sie nun nicht mehr zwei, sondern ein Fleisch. Was nun Gott zusammengefügt hat, soll der Mensch nicht scheiden. Und daheim fragten ihn abermals seine Jünger danach. Und er sprach zu ihnen: Wer sich scheidet von seiner Frau und heiratet eine andere, der bricht ihr gegenüber die Ehe. Und wenn sich eine Frau scheidet von ihrem Mann und heiratet einen anderen, bricht sie ihre Ehe. Und sie brachten Kinder zu ihm, damit er sie anrühre. Die Jünger aber fuhren sie an. Als es aber Jesus sah, wurde er unwillig und sprach zu ihnen: Lasst die Kinder zu mir kommen und wehret ihnen nicht, denn solchen gehört das Reich Gottes. Wahrlich, ich sage euch, wer das Reich Gottes nicht empfängt wie ein Kind, der wird nicht hineinkommen. Und er herzte sie und legte die Hände auf sie und segnete sie. Halleluja! Zeige mir, Herr, den Weg deiner Gebote, dass ich sie bewahre bis ans Ende. Halleluja!
Wir wollen miteinander unseren christlichen Glauben bekennen. Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn, empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben, hinabgestiegen in das Reich des Todes, am dritten Tage auferstanden von den Toten, aufgefahren in den Himmel, er sitzt zur Rechten Gottes, des allmächtigen Vaters. Von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Ich glaube an den Heiligen Geist, die heilige christliche Kirche, Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden, Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Amen. Ganz besonders schön und für Sie anderen hoffe ich denn auch.
Deswegen lassen Sie uns doch die erste Strophe zweimal singen, damit wir reinkommen. Ihr habt natürlich im Vorteil, ihr kennt das Lied und zum anderen seid ihr auch noch sehr pfiffig, auch morgens am Sonntag. Deswegen führt uns dabei an, zweimal die erste Strophe.
Thank you. Liebe Gemeinde, das Lied haben wir gesungen, weil wir im Kindergottesdienst in den letzten Sonntagen uns mit der Schöpfung beschäftigt haben. Letzte Woche Erntedankfest und wie wunderbar es ist und vielfältig die Schöpfung. Jetzt sind wir vom Kindergottesdienst unserer Zeit schon wieder etwas voraus, denn wir beschäftigen uns ab heute mit Weihnachten. Und zwar unter einem ganz bestimmten Aspekt, und zwar Weihnachten im Schuhkarton. Das ist eine Aktion, die auch in unserer Gemeinde durchgeführt wird. Und wir vom Kindergottesdienst bereiten das heute schon vor. Wenn Sie Interesse haben an der Aktion, nehmen Sie sich nachher so einen Informationszettel mit zu Weihnachten im Schuhkarton, denn wir sammeln Gaben, die wir weiterleiten an Kinder, die nicht so viel Spielzeug haben wie wir und nicht so viel Schönes zum Leben. Und wir gehen jetzt mit unserer Kerze zum Kindergottesdienst und bereiten die Aktion vor. Und ihr Erwachsenen feiert hier weiter Gottesdienst. Und wir sehen uns, wenn Sie wollen, nachher im Kirchcafé wieder.
Herr Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit uns allen. Amen. Liebe Gemeinde, die katholische Kirche geht auf Wiederverheiratete zu und will ihnen die Kommunion anbieten, die ihnen bisher verwehrt war. Diese Nachricht aus dem Bistum Freiburg ging durch die Presse und bewegt die Gemüter, hat doch Erzbischof Zollitsch noch vor seinem Abgang als Vorsitzender der Deutschen Bischofskonferenz hier eine Initiative ergriffen, die trotz des vatikanischen Frühlings durch Papst Franziskus dem Vatikansprecher Lombardi vor Einzelvorstößen warnen ließ. Es handelt sich um einen klassischen Konflikt. Die Ehe für die katholische Kirche ein Sakrament ist unauflöslich, wie der Verheiratung deshalb außer in den wenigen Fällen einer kirchlichen Eheannullierung nicht möglich. Und wer dies tut, wird im Grunde exkommuniziert, von der Kommunion, dem Abendmahl der Eucharistie, ausgeschlossen. Auf der anderen Seite die seelische Not derer, die ernsthaft als Christen teilhaben möchten, aber natürlich die neue Ehe dafür nicht aufgeben wollen. Ordnung gegen Liebe. Wer gewinnt? Wozu neigen Sie eigentlich? Sind Sie ein Mensch, der eher geneigt ist, die Ordnung hochzuhalten, damit nicht das Chaos regiert? Oder werfen Sie im Zweifelsfall alle Ordnungen über Bord, damit auf keinen Fall die Liebe auf der Strecke bleibt? Die Ordnung sagt, man kann Jesus zitieren und der hat gesagt, was Gott zusammengefügt hat, das soll der Mensch nicht scheiden. Ich aber sage euch, wer sich von seiner Frau scheiden lässt und eine andere heiratet, der begeht Ehebruch. Und die Liebhaber der Ordnung weisen mit dem Finger auf alle, die sich nicht an die Ordnung halten. Und davon gibt es nun mal viele unter uns und unseren Zeitgenossen. Die Liebe hingegen sagt, man kann Jesus zitieren, der zu einer Ehebrecherin gesagt hat, wer von euch ohne Schuld ist, der werfe den ersten Stein. Und als alle fortgingen, war Jesus mit der Frau alleine und fragte sie, ob sie jemand verurteilt habe. Und niemand hatte dies getan, und da sagte er zu ihr, ich verurteile dich auch nicht. Geh, aber tu von jetzt an kein Unrecht mehr. Ordnung oder Liebe? Worauf können wir setzen? Worauf wollen wir setzen? Hören wir dazu den Predigttext für den heutigen Sonntag aus Markus 2, Vers 23 bis 28. Es sieht wie ein Themawechsel aus, aber Sie werden merken, es ist kein Themawechsel. An einem Sabbat ging Jesus durch die Felder. Unterwegs rissen seine Jünger Ehren von den Halmen. Da sagten die Pharisäer zu ihm, sieh nur, was sie tun, das ist am Sabbat verboten. Er antwortete ihnen, habt ihr denn nicht gelesen, was David getan hat, als er und seine Männer in Not waren und Hunger hatten? Der oberste Priester war damals Abjata. David ging in das Haus Gottes und aß von den Broten auf dem Altar. Dabei durften eigentlich nur die Priester davon essen. Aber David gab sogar seinen Männern von dem Brot. Und Jesus sagte zu den Pharisäern, Gott hat den Sabbat für den Menschen gemacht, nicht den Menschen für den Sabbat. Also kann der Menschensohn auch bestimmen, was am Sabbat erlaubt ist. Liebe Gemeinde, auf den ersten Blick ein anderes Thema. Nicht Ehe oder Ehescheidung, sondern Sabbat. Die Heiligung des Feiertags, wie wir mit dem dritten Gebot sagen würden. Aber wenn man genau hinschaut, es geht wieder um das alte Thema, um Ordnung und um Liebe. Zunächst die Frage der Ordnung ist klar. Ehrenraufen zählt unter Erntearbeit. Und Erntearbeit ist am Sabbat nicht zulässig, wobei man sich das allerdings meist eher als das Ernten mit einer Sichel vorgestellt hat. Doch Jesu Jünger essen die Körner, weil sie gerade Lust drauf haben. Vielleicht gab es auch ein bisschen Hunger, ja, Markus erwähnt das, Matthäus erzählt gar nichts von Hunger. Vielleicht war es also nur ein verträumtes Genießen der Körner an einem Sommertag draußen unterwegs durch die Felder, aber dann wurde es zum Konflikt. Das ist verboten, rufen die Pharisäer voller Zorn. So wie heute im orthodoxen Viertel Mea Shearim in Jerusalem die Bewohner mit Steinen nach Autos werfen, wenn die da am Sabbat durchfahren wollen. Denn den Sabbat wollen die Menschen in diesem Viertel nicht allein halten. Alle Welt soll den Sabbat halten. Erst dann, wenn ganz Israel den Sabbat gehalten hat, kann der Messias kommen. Daher ihre Wut. Doch Jesus, als er diesen Satz hört, das ist verboten, erschrickt er nicht. Ja, er weist nicht mal seine Jünger zurecht, dass sie doch was falsch gemacht haben. Er legitimiert sogar im Nachhinein ihr Tun, indem er diese alte Geschichte erzählt, wie David und seine Soldaten Hunger hatten und die Opfergaben eines kleinen Tempels, den Tempel in Jerusalem gab es damals noch gar nicht, diese Schaubrote daraus nahm, die sonst nur der Priester essen durfte, um damit seine Leute zu versorgen. Fazit: Es ist zwar an sich verboten, das am Sabbat zu tun, aber manchmal ist es erlaubt. Ja, wann ist es denn nur verboten und wann ist es erlaubt? Fragen die, die gerne eine feste, unumstößliche Ordnung hätten. Und überhaupt, wie soll das gehen? Kommen wir auf unser Eingangsthema zurück. Dass Ehen geschieden werden, ist tragisch. Sie werden ja nicht mit diesem Ziel geschlossen. Die Ehe soll von Gott her lebenslang gültig sein, ganz klar. Doch dann zerbrechen Ehen und neue Partnerschaften entstehen. Besonders in einer Zeit, wo die Versorgung nicht mehr im Vordergrund steht, weil die finanzielle Unterstützung gesetzlich einklagbar ist und zumeist auch beide arbeiten. Ja, und Ehebruch da, wo er geschieht, macht offenbar, dass in der Beziehung bereits etwas kaputt gegangen ist. Doch bei Jesus wird die Ehebrecherin dennoch nicht verurteilt. Wer ohne Sünde ist, der werfe den ersten Stein. Liebe gegen Ordnung, Liebe, die notfalls die Ordnung und nachfolgende Strafe und den Ausschluss aus der Gemeinschaft außer Kraft setzen darf, damit die Ordnung nicht über dem Menschen steht, damit der Buchstabe nicht tötet, damit das Gesetz sich dem Evangelium unterstellt. Doch ihr Lieben, der Kreis der Thematik greift noch weiter, wenn es um Ordnung und Liebe geht. Im August wurde in der evangelischen Kirche von Hessen-Nassau in Seligenstadt das erste gleichgeschlechtliche Paar getraut. In anderen Landeskirchen wie in unserer westfälischen ist eine Segenshandlung möglich, wenn das Presbyterium dafür offen ist. Unser Presbyterium hat sich auf seiner Tagung Ende September erstmals und sehr bewegt darüber ausgetauscht, wie eigentlich gleichgeschlechtliche Partnerschaften von der Bibel her zu sehen sind. Und wir haben miteinander noch keine Klarheit über die Frage einer Segenspraxis gewonnen. Viele verspüren Mitgefühl und möchten keinen Menschen ausschließen. Andere würden gern zwischen den Menschen und seinem Lebensstil unterscheiden, den Menschen bejahen, die Praxis ablehnen. Aber das ist schwer, denn es geht hier ja nicht um One-Night-Stands, sondern um Beziehungen, in denen Menschen wie in Regenbogenfamilien auch mit adoptierten Kindern generationenübergreifend verantwortlich und verlässlich miteinander Leben gestalten. Soll diese gute Familienpraxis jetzt einfach Sünde sein? Und wenn ja, warum segnen wir ganz normal Frau und Mann als Ehepaar, die wahrscheinlich auch nicht ohne Sünde sind, beziehungsweise wo wir gar keine Überprüfung oder Beurteilung dieser Frage vornehmen? Ordnung und Liebe. Liebe und Ordnung. Wie geht Jesus damit um? Ich finde, dass unser Predigttext ein Musterbeispiel dafür gibt. Gott hat den Sabbat für den Menschen gemacht, nicht den Menschen für den Sabbat. Also kann der Menschensohn auch bestimmen, was am Sabbat erlaubt ist. Der Sabbat ist gut, keine Frage. Die Heiligung des siebten Tags, das Ruhegebot, hilft zur Bewahrung des Lebens. Aber was ist im Konfliktfall? Steht dann der Sabbat höher als der Mensch? Soll man an diesem Tag Nahrungsbeschaffung verbieten, anderen gegebenenfalls sogar Hunger zumuten? Soll man Heilungen verbieten, wie das die Pharisäer am liebsten getan hätten gegenüber Jesus? Muss man die Not und das Bedürfnis nach Liebe und Hilfe der Menschen, muss man das nicht höher achten als jede Ordnung, wenn sie nicht mehr dem Menschen dient? Und ebenso ist die Sorge um das Ehesakrament in Verbindung mit dem Verbot der Wiederverheiratung als Bruch der alten Ehe in der katholischen Kirche, ist das höher zu bewerten als die Sehnsucht Betroffener nach Liebe und Teilhabe in christlicher Gemeinschaft? Oder darf man die liebevolle Partnerschaft und die hingebungsvolle Kindererziehung gleichgeschlechtlicher Paare, darf man das auf ihre biblisch fragwürdige Sexualpraxis reduzieren und damit Segen und Teilhabe in der Gemeinde den Betroffenen wegnehmen, wie das doch zumeist bis heute immer noch geschieht? Liebe Gemeinde, ich weiß sehr wohl, dass wahrscheinlich viele von uns diese beiden Praxisfelder ganz unterschiedlich bewerten. Wiederheirat ist heute nichts Ungewöhnliches mehr. Da höre ich eigentlich keinen Widerspruch unter Christen, wenn man davon ausgeht, dass zuvor eine Ehe gescheitert ist. Und in der evangelischen Kirche, Sie wissen das alle, wird man dabei weder von der Kommunion ausgeschlossen, noch bleibt einem in der Regel eine erneute Trauung verwehrt. Gleichgeschlechtliche Paare hingegen sind uns noch fremd. Und es ist ja auch nicht einfach dasselbe, was die Bibel über die Gemeinschaft von der Ehe als Schöpfungsordnung aussagt, weil dort ja stets von Mann und Frau die Rede ist. Und jetzt Frau und Frau? Oder Mann und Mann? Was früher verboten ist, soll jetzt erlaubt sein, ja sogar gesegnet werden? Mancher Zeitgenosse mag sich eine solche gleichgeschlechtliche Lebensform gar nicht praktisch vorstellen und wünscht sich, dass es sie einfach nicht geben würde. Aber dann will er oder sie in der Realität auch nicht, dass es diese Menschen gibt. Ja, schlimmer noch. Dann will man diese Menschen ernstlich auch nicht in unserer Gemeinde haben, dann sollen die einfach draußen bleiben. Aber ist dieses Denkmuster wirklich christlich erlaubt? Jesus kannte solche Gefühle. Als er sich denen zuwandte, die von den anderen ausgeschlossen wurden, den Zöllnern, den Prostituierten, den Ehebrecherinnen, den Ausländern, den wegen Krankheit Ausgesetzten, da hat er dafür von den Pharisäern keinen Beifall bekommen. Sein Satz, nicht die Gesunden bedürfen des Arztes, sondern die Kranken, hat seine Gegner zusätzlich erzürnt. Man wollte die anderen nicht, man wollte unter sich bleiben. Aber wer so denkt, darf der sich dabei auf Jesus berufen? Das eigentliche Problem, liebe Gemeinde, ist die Art und Weise, wie wir mit Menschen umgehen, die aus irgendeinem Grunde anders sind als wir. Dann möchten wir gerne sehr genau prüfen, ob etwas noch zulässig ist oder nicht. Dann fragen wir, ob wir uns nicht versündigen mit einem solchen Tun, wie etwa einer Segnung gleichgeschlechtlicher Paare, aber beachten die Verletzungen zu wenig, die wir im gleichen Augenblick den anderen mit unseren Worten zufügen. Wir hatten eine Praktikantin auf dieser Presbytertagung im Gespräch. Sie hat keinen Satz gesagt. Ich habe sie nachher gefragt, warum sie eigentlich nichts gesagt hätte. Sie hat gesagt, das habe ich mich nicht getraut. Aber als man gesagt hat, das wäre einfach Sünde, da ist mir das Messer in der Tasche aufgegangen, weil ich an meine gleichgeschlechtliche Freundin dachte. Und da hätte ich ganz gerne was gesagt. So ist das manchmal, wenn wir ganz genau wissen, was richtig ist und kein Raum entsteht, wirklich miteinander zu reden. Liebe Gemeinde, ich glaube, es geht gar nicht darum, dass wir zu prüfen hätten, ob man um der Liebe willen auch Ordnungen aufheben darf. Nein, ich bleibe dabei, das ist nicht unser Auftrag. Wir sollen die Liebe Jesu den Menschen bezeugen und den Menschen Ordnungen an die Hand geben, die ihnen zum Leben dienen können. Was wir aber nicht dürfen, ist lieblos handeln. Und dann das mit Ordnungen begründen, also Ordnungen, die helfen sollen zum Leben, so einsetzen, dass sie andere in Wahrheit töten. Liebe Mitchristen, die Entscheidung, was richtig ist, und das gilt für all diese schwierigen Fragen, trifft doch keiner von uns, sondern der Herr. Und, das behaupte ich allerdings, der hat nach unserem Predigtext seine Entscheidung schon getroffen. Wenn er sagt, Gott hat den Sabbat für den Menschen gemacht, aber nicht den Menschen für den Sabbat. Also kann der Menschensohn auch bestimmen, was am Sabbat erlaubt ist. Ich könnte Ihnen an vielen Stellen der Bibel aufzeigen, wie Gott auch sonst Ordnungen, die er selbst aufgestellt hat, später durchbrochen hat, damit die Liebe im Konfliktfall nicht erstickt, sondern das Gesetz Gottes der Liebe dient. Ich will es Ihnen an 4 Beispielen zeigen. Das erste: Gott hat in der Zeit der Landnahme und der kriegerischen Konflikte Israels den Satz gesprochen, aus dem Volk der Moabiter soll kein einziger zum Heil gelangen. Und dann hat Gott König David die Großmutter Ruth gegeben, aus dem Volk der Moabiter, und die Heilsgeschichte Gottes an eine Moabiterin geknüpft. Oder Gott hat für das Sündopfer im Jerusalemer Tempel festgelegt, dass da Blut der Opfertiere fließen muss, um die Schuld zu sühnen. Und dann hat er eine Regelung zugelassen, wonach die Armen auch nur Mehl opfern können, wenn sie sich die 2 Turteltauben, das war sonst das einfachste Opfer, nicht leisten konnten, damit sie auch ohne Blutfluss nicht vom Heil ausgeschlossen sind. Oder das 5. Buch Mose erklärt glasklar, verflucht ist, wer am Holz hängt. Das ist ein biblisches Gesetz. Und dann hat Gott diesen Fluch auf sich genommen und ihn zum Heil für die ganze Welt gemacht im Kreuz Jesu Christi. Und als letztes, Jesus hat die Syrophönizierin, die um die Heilung ihrer kranken Tochter bat, der hat ja zunächst geantwortet, dass er nur zu den verlorenen Schafen des Hauses Israel gesandt sei und dass man das Brot für die Kinder nicht den Hunden vorwerfen dürfe. Aber dann hat die Frau gesagt, dass auch die Hunde von dem Brot fressen, das vom Tisch ihrer Herren fällt. Und da hat Jesus das Kind geheilt. Und die Frau wurde zur Vorreiterin der Heidenmission und damit zu den Christen, zu denen wir heute gehören. Damit keiner ausgeschlossen ist. Ihr Lieben, die Ordnungen Gottes sind wirklich gut und eine Hilfe zum Leben. Auch die Ehe von Mann und Frau ist die ursprünglich gottgewollte Lebensordnung für ein Paar, die auch lebenslang bestehen bleiben sollte und nicht wegen der Herzenshärtigkeit, wir haben das in der Lesung gehört, geschieden werden soll. Aber wo dieses Modell nicht gelingt, oder wo Menschen anders leben müssen und wollen und einen neuen Anfang brauchen, da darf dieses Modell der Ehe nicht zum Gesetzesmaßstab über den Wert von Menschen gemacht werden. Ja, es darf nicht gegen die Menschen verkehrt werden, sonst verfehlen wir, was das oberste Gebot ist. Und das ist Jesu Heilandsruf. Kommt her zu mir. Alle, die ihr mühselig und beladen seid, ich will euch erquicken. Kommt her zu mir alle, und da ist keine und keiner ausgeschlossen, weil es um das geht, was Gottes Liebe erreichen will. Und deshalb ist Jesus auch zornig auf die Pharisäer. Deshalb sagt er, wenn ihr wüsstet, was das heißt, ich habe Wohlgefallen an Barmherzigkeit und nicht am Opfer, dann hättet ihr die Unschuldigen nicht verdammt. Oder deshalb sagt er, weh euch, Schriftgelehrte und Pharisäer, ihr Heuchler, die ihr das Himmelreich zuschließt vor den Menschen. Ihr geht nicht hinein, und die hinein wollen, lasst ihr nicht hinein. Und der Apostel Paulus gebraucht für die Gemeinde das Bild vom Leib Christi. Und er wagt die These, dass wir uns gerade um die schwächsten Glieder zu sorgen haben, damit die Gemeinde Gemeinde ist. Er schreibt, vielleicht sind die Glieder des Leibes, die uns die Schwächsten zu sein scheinen, die Nötigsten. Und die uns am wenigsten ehrbar zu sein scheinen, die umkleiden wir mit besonderer Ehre. Und bei den Unanständigen achten wir besonders auf Anstand, denn die Anständigen brauchen es nicht. So ist das nicht nur bei unserem äußeren Leib, sondern auch beim Leib Christi. Und dann sagt er, aber Gott hat den Leib zusammengefügt und dem geringeren Glied die höhere Ehre gegeben, damit dem Leib keine Spaltung sei, sondern die Glieder in gleicher Weise füreinander sorgen. Könnte es sein, dass Menschen unter uns in der Gemeinde leiden, weil sie sich ausgegrenzt fühlen, weil sie verbergen müssen, was zu ihrem Leben gehört, weil sie berechtigterweise fürchten müssen, dass wir uns unter Umständen, wenn alles von ihrem Leben bekannt würde, dass wir uns von ihnen abwenden? Und wie würden wir selbst reagieren, wenn solche Lebensgeschichten nicht nur anderen passierten, sondern Teil unserer eigenen Lebensgeschichte oder unserer eigenen Familie wären? Wo stehen wir mit unseren Gedanken und unserer Praxis, die Ordnung über den Menschen anstelle der Ordnung den Menschen dienen zu lassen? Ist Liebe nicht die höchste Ordnung? Der Kirchenvater Augustin hat einen Satz gesagt, der sehr gefährlich klingt, aber vielleicht ja richtig ist. Er hat gesagt, liebe und dann tu, was du willst. Den zweiten Teil dieses Satzes können ganz viele Menschen nachsprechen. Tu, was du willst. Aber es fängt mit dem ersten Satz an, mit dem ersten Wort an. Und das heißt Liebe. Fang mit der Liebe an. Ihr Lieben, ich habe euch heute ein Dilemma aufgezeigt, das Dilemma zwischen Ordnung und Liebe. Diesem Dilemma können wir alle nicht ernsthaft ausweichen. Wir brauchen eine Klärung. Aber Jesus hat einen Schlüssel dafür. Wir müssen nicht selber bewerten, aber wir sollten hören, was er sagt und tut. Natürlich bleiben immer noch Fragen offen. Ich würde auch gut verstehen, wenn nach dieser Predigt sich in manchem Herzen auch Widerspruch regt. Das ist sogar gut so. Eine Predigt ist ja ein Monolog, da redet einer, während wir über solche Themen miteinander in den Dialog, in das Gespräch kommen müssen. Lassen Sie uns also die offenen Fragen mitnehmen, in unser Beten und Denken und miteinander sprechen. Das tut gut im Raum der Gemeinde. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus, unserem Herrn. Amen. So wie immer habe ich einiges noch an Abkündigungen für Sie. Ich lade Sie ein, sich mit dem Thema Ordnung und Liebe über diesen Gottesdienst hinaus zu beschäftigen. Und ich glaube, der beste Weg ist, wenn wir anfangen, Menschen zuzuhören, die von Ausgrenzungen betroffen sind und uns etwas zu sagen haben. Deshalb, und Sie finden den Zettel am Ausgang, habe ich für den Reformationstag um 20 Uhr im Rahmen des Themenjahres Reformation und Toleranz, in dem wir sind, Christina Bergmann eingeladen. Sie ist Pfarrerin und war vormals Pfarrer in Balve. Sie wird lesen aus ihrem Buch über ihren Weg zu einem authentischen Selbst, einen Wandlungsweg, der sie vom Mann zur Frau führte. Es geht um Transsexualität und Spiritualität. Sie hat mir gesagt, das war gar nicht so einfach, das als Buch zu veröffentlichen, weil die einen wollten nur das Thema Transsexualität haben und die anderen nur das Thema Spiritualität. Aber dass beides zusammengehören kann, das ist das Spannende, was man in diesem Buch findet. Die Lesung wird musikalisch begleitet von Ernst W. Klar, Gitarre und Claudia Behlemann, Querflöte. Herzliche Einladung dazu. Dann lade ich Sie ein, das ist schon heute Nachmittag, 15 bis 17.30 Uhr in der Freien Evangelischen Gemeinde Barendorfer Bruch, ein Allianznachmittag zur Macht der Medien. Sehen, was wirklich ist, sind grüne Zettel, liegen auch am Ausgang. Eine Einladung zum Tischlein deck dich. Sie wissen schon, Sie treffen mit Menschen zusammen und wissen noch nicht, mit wem, essen und trinken mit ihnen und lernen sie kennen. So wird Gemeinde aufeinander zugehen. Anmeldeschluss 30.10. 8.11. ist der Termin. Liegen noch am Ausgang entsprechende Kärtchen. Ganz wichtig der Hinweis darauf, und der ist mit einem lachenden und weinenden Auge. Das lachende Auge ist, dass unsere Altenheimseelsorgerin, Pfarrerin Schlemmerhase, dass sie für sich endlich eine halbe Pfarrstelle, in der sie dauerhaft bleiben kann, gefunden hat. Aber die liegt nun, das ist das weinende Auge, eben nicht im Kirchenkreis Iserlohn, sondern im Kirchenkreis Siegen, weshalb sie zum November wechselt in den Kirchenkreis Siegen an ein Krankenhaus dort und wir sie hier verabschieden müssen und dann auch wollen und ihr noch alles Gute mit auf den Weg geben wollen. Falls Sie da Interesse haben, teilzunehmen, da liegen noch Kärtchen, die hinweisen auf den Gottesdienst, auch die Frage, mit wie vielen Personen man kommt, ob man noch etwas sagen möchte und ähnliches mehr. Dieser Gottesdienst wird am 20. Oktober um 11 Uhr in der Bauernkirche sein. Alles auf diesem Kärtchen hier. Weitere Informationen über unsere Predigten, auch die vom heutigen Sonntag, kann man anhören, sobald sie ins Netz gestellt ist. Und jetzt gucke ich mal, Hans-Peter, wolltest du noch was sagen? Nein? Wäre ja möglich gewesen. Bei uns ist immer auch musikalisch so viel los, dass man das gerne mit auf den Weg gibt. Ach ja, es gibt noch einen Hinweis auf eine Terminänderung zum Besuch der Beginen in Schwerte, die nun nicht am 2., sondern am 7. November in die Erwachsenenbildung in Schwerte kommen und nachmittags ihr Angebot vorstellen wollen. Beginen, das ist eine Form weiblicher Wohngemeinschaft mit Spiritualität. Wenn Sie Interesse haben, kann ich Ihnen dieses Blatt gerne weiterreichen. Zuletzt, wir haben in der vergangenen Woche kirchlich bestattet Marianne Herr aus der Josefstraße im Alter von 88 Jahren und Udo Hühne, zuletzt wohnhaft in Köln, im Alter von 73 Jahren. Guter Gott, die Menschen, die wir loslassen, geben wir ab in deine Hände. Wir vertrauen darauf, dass deine Liebe stärker ist als der Tod und dass wir in deiner Liebe selber geborgen bleiben, jetzt und alle Zeit. Amen. Jesus Christus, Bruder und Freund, erfüll die Kirche mit deiner Gegenwart, präge ihr deine Gesichtszüge ein.
Wir brauchen keine Verlautbarungen, sondern Liebesbeweise, nicht Über- oder Unterordnung. Mach uns zu Schwestern und Brüdern.
Wir suchen Brot, nicht Steine. Wein, nicht Essig. Gib uns Brot und Wein.
Wir suchen ein Wort, nicht Wörter. Taten, nicht Theorien. Gib uns Worte und Taten.
Wir suchen Hände, nicht Fäuste. Ein Herz, nicht Härte. Gib uns Hände und Herz.
Wir suchen Salbe für die Wunden, nicht bohrende Pfeile. Gib uns Salbe und Einfühlung, schenke uns Heilung.
Das bitten wir dich durch Jesus Christus, unseren Herrn. Amen. Lasst uns miteinander das Mahl feiern, zu dem Gott uns einlädt. Und wir dürfen kommen, so wie wir sind, und unsere leeren Hände mitbringen. In Wahrheit ist es würdig und recht, unser Dienst und unsere Freude, dass wir dir, ewiger Gott, und deiner Güte danken. Immer und überall bist du zu preisen durch unseren Herrn Jesus Christus. In ihm hast du der Welt deine Liebe offenbart und uns den Weg zum Leben erschlossen. Darum loben wir dich inmitten deiner ganzen Schöpfung. Darum stehen wir in der Schar derer, die dich bezeugen seit Anbeginn der Zeiten. Darum stimmen wir ein in das Lob deiner Engel ohne Ende. Unser Herr Jesus Christus in der Nacht, als er verraten wurde, da nahm er das Brot, dankte, brach es, gab es seinen Jüngern und sprach, nehmet hin und esset. Das ist mein Leib, der für euch gegeben wird. Solches tut zu meinem Gedächtnis. Ebenso nahm er auch den Kelch nach dem Abendmahl, dankte, gab ihnen den und sprach, nehmet hin und trinket alle daraus. Dieser Kelch ist der neue Bund in meinem Blut, das vergossen wird zur Vergebung eurer Sünden. Solches tut, so oft ihr daraus trinket, zu meinem Gedächtnis. Geheimnis des Glaubens. Deinen Tod, o Herr, verkünden wir und deine Auferstehung preisen wir, bis du kommst in Herrlichkeit. Wir beten mit den Worten Jesu. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Lasst uns einander ein Zeichen des Friedens geben. Nehmen Sie einen Moment noch wieder Platz. Wir laden Sie ein, zum Abendmahl zu kommen. Ich bitte erstmal unseren Küster Wolfgang Lützen zu mir. Ich habe noch eine Bitte an ihn und für Sie alle einfach die Einladung, dass wir zum Abendmahl miteinander geladen sind, das im Halbkreis in kleinen Kreisen bekommen und dass wir Wein und auch Traubensaft anbieten und Kinder, sofern sie noch nicht konfirmiert sind, segnen.
Thank you.
Gott uns freundlich zugewandt. Indem du das Mahl mit uns geteilt hast, sind wir dir nahe gekommen und deine Kraft ist unter uns lebendig geworden. Lass uns alle Zeit erwarten, dass du uns nahe bist, auch dann, wenn uns Trostlosigkeit oder Glück, Not oder Erfolge fesseln wollen. Mach uns aufmerksam für das, was zu tun ist, im Vertrauen auf die Kraft deines Sohnes Jesus Christus, unseres Bruders und Herrn. Amen. Wir singen das letzte angeschlagene Lied als Segenslied miteinander vor dem Segen. Lasst euch den Segen Gottes zusprechen. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lässt sein Angesicht leuchten über dir und ist dir gnädig. Der Herr erhebt sein Angesicht auf dich und gibt dir seinen Frieden. Wir hören noch mal unseren Chorreis ab.
Gestatten Sie mir drei Sätze zum Schlusslied. Im 19. Jahrhundert gab es in Amerika eine Erweckungsbewegung und da sind sogenannte Jubilees entstanden, ganz freudige Lieder, die vom Jenseits erzählen. Und so verweisen wir auch heute schon auf das Kirchenjahresende. Und darin heißt es, dort im anderen, auf der anderen Seite, im anderen Leben, dort ist ein Licht, das überstrahlt alle Sonne. Und Herr, vergiss mich nicht, mich dorthin zu nehmen. Es ist eine Bitte, do Lord remember me.
Erlauben Sie mir auch noch dem Chor Danke zu sagen für die tolle Beteiligung, die ihr uns geboten habt. Und nachher klatschen wir für euch, aber jetzt singt ihr erst.